Ich bin in einer Werkstatt im Nordwesten von Leipzig. In einer Ecke steht ein zylinderförmiger Tank, 1,5 Meter hoch und etwa 1 Meter breit. Und darin schwimmt ein glänzender geometrischer Körper aus Edelstahl. Ungefähr so groß wie ein Rugbyball ist er. Mit rhythmischen Bewegungen dreht er sich um sich selbst und erzeugt dabei eine leichte Strömung. Wie ein Fisch im Wasser bewegt sich dieser kleine Körper. Die Ingenieure, die hier an ihm basteln, nennen ihn ein Rührwerk.
Das Rührwerk sieht ein bisschen aus wie so ein abgeflachtes Ei mit 2 runden Kanten und hängt in so 2 Gabeln drinne, die sich jeweils drehen, und das scheint so ein Stück durch das Wasser zu torkeln.
Dieser kleine Fischkörper soll die Geschichte der Tagebaulandschaften zurückdrehen. Tagebaue hinterlassen kraterartige Mondlandschaften, in denen durch den Kohleabbau auf absehbare Zeit jede Chance auf Leben vernichtet wurde. Damit die Natur diese Landschaften zurückerobern kann, werden Tagebaue renaturiert. Meistens, indem sie geflutet werden und daraus Seen entstehen.
Was wir hier machen, ist, dass wir die Bergbaufolgelandschaft wieder thermisch nutzen, aber eben um zu heizen. Und wir damit auch noch ökologische Effekte ins Gewässer bringen, weil wir das Gewässer entwärmen. Also wir drehen ein Stück die Geschichte um und machen eine neue, gute Erzählung daraus.
Wie kann der silberne Fisch aus der Leipziger Werkstatt dabei helfen, die Bergbaufolgelandschaft wieder nutzbar zu machen? Ich bin Joanna Voss und das ist Nach der Kohle. Folge 8. Der Silberfisch. Der Strukturwandel betrifft alle Menschen im mitteldeutschen Revier. Wer will, kann mitmachen. Manche beteiligen sich an Bürgerdialogen. So wie Katrin Jacewski, die mir in Folge 7 gezeigt hat, was sie konkret verbessern will. Andere treiben beruflich Projekte voran, die die Region nachhaltig verändern sollen. So wie Erik Schieblich. Er weiß, wie lange es dauert, Tagebaue zu renaturieren. Er leitet das Team, das an der Maschine bastelt, von der ihr eben schon gehört habt. Erik Schieblich ist Wasserwirtschaftler.
Das ist das, was man als impulsartige Strömung bezeichnen kann. Und das ist auch das, wie Fische sich im Wasser fortbewegen. Also impulsartige Strömung.
Schon während seines Studiums in Dresden hat er sich viel damit beschäftigt, wie alte Tagebaue zu Seen werden. Und dabei aus erster Hand gelernt, wie tief der Bergbau in die Natur eingreift.
Also jemals wieder an diesen Punkt, wie es vorher war, zu kommen, das ist bautechnisch unmöglich. Aber es so so wiederherzustellen, dass man an dem Punkt ist, dass man da baden kann, dass eine Biologie sich entwickelt, dass da Fische leben, dass man es als Naherholungsgebiet nutzen kann, dass es ein Vogelschutzgebiet wird, dass es ein Landschaftsschutzgebiet wird. Das ist alles technisch möglich, aber ich stelle mir manchmal die Frage, hätten wir uns schon Gedanken gemacht vor 50, 80 Jahren, ob quasi Abbaggern und fossile Energieträger das beste Mittel der Wahl sind, dann hätten wir jetzt nicht die Kosten auf gesellschaftlicher Seite, um das wieder zu heilen.
Wenn Erik Schieblich vom Heilen spricht, meint er die sogenannten Ewigkeitslasten, die der Bergbau hinterlässt. Also Folgekosten, die die Gesellschaft trägt. Und zwar, wie der Name schon sagt, bis in die Ewigkeit. Beim Kohleabbau entsteht ja ein gewaltiges Loch. Je mehr Kohle abgebaut wird, desto größer wird auch dieses Loch. Um an die Kohle ranzukommen, werden viele Erdschichten durchbrochen, die erstmal als sogenannter Abraum zu Haufen aufgetürmt werden. Am Ende wird diese ganze Masse dann wieder in das Tagebauloch gekippt. Ein großes Defizit bleibt dann aber immer noch, weil ja viel Kohle aus dem Boden genommen wurde. Und dieses Restloch wird dann meistens mit Wasser gefüllt, damit ein See entsteht. Die Vorbereitungen dafür fangen früh an, und zwar schon während noch Kohle abgebaut wird. Zum Beispiel werden in den Teilen, wo schon alle Kohle rausgeholt wurde, Böschungen aufgeschüttet und bepflanzt, damit der See nicht zu steil abfällt. Dafür gibt es sehr detaillierte Pläne, die von den Behörden in langwierigen bürokratischen Prozessen genehmigt werden müssen. Und diese Pläne reichen weit in die Zukunft. Für die beiden MIBRAG-Tagebaue, die gerade noch aktiv sind, wird Stand jetzt mit einer Renaturierung bis Mitte der 2060er Jahre geplant. Das hat mir die MIBRAG selbst geschrieben. Wenn der Osten jetzt schon 2030 aus der Kohle aussteigt, bedeutet das nicht, dass es mit der Renaturierung schneller geht. Im Gegenteil. Der bisherige Zeitplan müsste dann komplett überarbeitet werden. Das allein würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Folgelandschaften würden unter völlig anderen Voraussetzungen entstehen. Ein Tagebau, der mitten im Vollbetrieb stillgelegt wird, muss viel umfassender saniert werden als einer, der nach Plan zu Ende geht. Eine Stilllegung im Vollbetrieb heißt, dass viele der parallel laufenden Sanierungsmaßnahmen, die für die Renaturierung wichtig sind, nicht fertig werden. Das war zum Beispiel bei den vielen DDR-Tagebauen so, die heute das Leipziger Umland schmücken. Rund um Leipzig gibt es 22 Seen mit einer Gesamtfläche von 70 Quadratkilometern, die alle mal Tagebaulöcher waren. Und für einen davon ist die Maschine in Erik Schieblichs Werkstatt bestimmt.
Und was wir tun, ist, einen Maschinenbau zu generieren mit einer besonderen mathematischen Form, um eine Strömung zu erzeugen, die aussieht, wie wenn ein Fisch sich im Wasser fortbewegt.
Erik Schieblich ist Geschäftsführer der Oloid Solution, die in Leipzig ihre Werkstatt hat. Seine Firma ist spezialisiert auf die geometrische Form, die auch heute bei ihm im Tank schwimmt. Das Oloid. Das ist eine besondere geometrische Form, die vor 100 Jahren entdeckt wurde. Ein Oloid hat keine Ecken, sondern nur zwei Kanten. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO. Einfach ist es nicht zu beschreiben, aber ihr könnt euch zwei Kreise vorstellen, die senkrecht ineinander gesteckt werden. Eine Hülle verbindet die Kanten der Kreise miteinander. Wenn man das Oloid anstupst, dann taumelt es vorwärts und rollt sich über seine gesamte Oberfläche ab. Wenn ihr dazu Visuals braucht, schaut mal parallel auf dem Detektor FM Instagram-Kanal. Da gibt's ein Video. Die Firma von Erik Schieblich hat sich zusammengetan mit der Thilia GmbH, einem Energiedienstleister mit Sitz in Leipzig. Zusammen führen sie ein Pilotprojekt durch. Sie wollen die natürliche Wärme des Hainer Sees nutzen, um damit eine nahegelegene Siedlung zu heizen. Das Oloid soll dabei helfen. Es ist nämlich so: Weil er von der Sonne bestrahlt wird, hat ein See eine natürliche Wärme. Und diese Wärme kann man mit Hilfe von Wärmetauschern nutzbar machen. Das funktioniert so ähnlich wie ein Kühlschrank, erklärt Josef Lotzahl. Er ist der Projektleiter auf Seiten der Thilia GmbH.
Der Kühlschrank entzieht der Milch oder dem Joghurt die Wärme und gibt sie an der Rückseite wieder ab. Unsere Wärmepumpen machen das genau andersrum. Sie entziehen dem See die Wärme auf einem niedrigen Temperaturniveau und geben die Wärme an die Heizungsanlagen in den Gebäuden ab.
Dass die Wärme von Gewässern genutzt wird, um Häuser zu heizen, das ist erstmal nichts Neues. Aber die beiden Unternehmen, die sich hier zusammengetan haben, wollen mit dem Oloid etwas testen. Die Herausforderung bei einem stehenden Gewässer wie dem Hainer See ist nämlich, dass es dort keine Strömung gibt. Das heißt, wenn man die Wärme des Wassers an einer Stelle entzieht, kommt keine neue Wärme nach oder zumindest geht das nicht schnell genug.
Im Sommer hat man oben eine hohe Temperatur und unten eine niedrige. Und im Winter ist es genau umgekehrt. Man hat unten, weil das Wasser bei 4 Grad Celsius die größte Dichte hat, hat man unten 4 Grad Celsius und oben friert der See zu. Jeder kennt das beim Eislaufen. Man wartet quasi darauf, dass man endlich Eislaufen kann. Für diesen Wärmetauscher benötigen wir jetzt aber ständig diese Wärme. Und die Wärme ist dann im Winter unten am Grund. Und der Wärmetauscher ist aber oben. Also ist die Herausforderung, wie kriegen wir die Wärme am Untergrund zu dem Wärmetauscher, damit wir nicht mit Gas zusätzlich heizen müssen.
Wenn da doch nur ein Fisch wäre, der genau so schwimmt, dass seine Strömung immer neues, warmes Wasser in Richtung Wärmetauscher schwemmt.
Und da kommt das Rührwerk ins Spiel.
Genau so. Wir erzeugen eine Strömung, um genau dieses warme, in Anführungszeichen, Wasser mit 4 Grad an den Wärmetauscher zu bringen, sodass der im Winter auch funktioniert.
Wenn das klappt, könnte es die Seewärmenutzung deutlich klimafreundlicher machen als bisher. Normalerweise muss im Winter mit Gas zugeheizt werden, weil die Wärme des Sees in den kalten Monaten nicht ausreicht. Mit dem Silberfisch könnte auch im Winter nur mit der Seewärme geheizt werden. 4 Wochen, nachdem ich das Oluit in der Werkstatt besucht habe, ist es soweit. Der Fisch darf ins Wasser. Der Heiner See liegt im Süden von Leipzig, im Gemeindegebiet Neukieritzsch. Da, wo heute Segelboote und schicke Einfamilienhäuser das Bild prägen, war mal der Tagebau Witznitz. 1993 wurde er stillgelegt. Bis 2010 hat es gedauert, ihn zu fluten. Heute ist der See 600 Hektar groß, also ungefähr 1,5-mal der Central Park in New York. Ein Stück mediterranes Flair verspricht die Blauwasser Seemanagement GmbH auf ihrer Webseite. Sie ist der größte private Seenbesitzer im mitteldeutschen Revier und gehört zum schwäbischen Pharmakonzern Merkle. Und zugegeben, es ist echt ganz nett hier.
Das ist wirklich schön hier, hätte ich nicht erwartet.
Ich finde es auch immer wieder, ja, nicht beeindruckend, wäre vielleicht zu stark, aber es ist so, ja, man kommt hier so an und es ist so wie, eigentlich ist ja die Welt in Ordnung.
Das ist nochmal der Projektleiter Josef Lohzahl. Der war auch schon in der Werkstatt mit dabei.
Und hier war ja mal Tagebau. Davon merkt man aber
nichts mehr. Ja. Das Einzige, was daran erinnert, sind die Böschungen. Dass man sieht, okay, wir sind hier irgendwie offensichtlich ein bisschen weiter unten als der Rest der Welt.
Man sieht auch dieses Treppenartige da hinten noch in der Landschaft, dass die Hügel so ein bisschen aufgebaut sind wie im Tagebau.
Wie ich hier so stehe und diese schicken Ferienhäuser mit Seezugang und Bootsanleger sehe, muss ich zurückdenken an Pödelwitz. Das Dorf, das zu 80% dem Braunkohleunternehmen Mibrag gehört. Und bei dem sich alle fragen, warum das Unternehmen die Häuser nicht verkauft, obwohl sie gerade sowieso verfallen. Wenn der Tagebau neben Pödelwitz auch mal zu so einem schönen See wird, dann werden das genau solche Filetgrundstücke sein wie diese hier. Da, wo wir jetzt stehen, wird gerade eine Feriensiedlung gebaut. Dass die auch im Winter beheizt werden kann, darum wird sich der Energiedienstleister Tilia kümmern.
Wir werden den See nutzen als Wärmequelle. Wir werden für dieses Hafendorf, was hier gerade im Entstehen ist, die Wärmeversorgung bereitstellen mit Wärmepumpen. Und die Wärmepumpen werden als Quelle die Temperatur des Sees nutzen.
Das heißt, da, wo früher mal Tagebau war, wird jetzt quasi der Tagebau selbst nochmal genutzt, um Wärme zu produzieren für Häuser.
Man könnte sagen, wie so eine Art energetische Zweitverwendung.
Zur Erinnerung, das Problem mit der Wärmenutzung von so einem stehenden See ist, dass kein warmes Wasser nachkommt, wenn man es an einer Stelle entzieht. Gerade im Winter, wenn das Wasser insgesamt relativ kalt ist, könnte das zu einem Problem werden.
Wenn das Wasser kalt ist, dann können wir nur noch relativ wenig Wärme aus dem Wasser entnehmen, bevor das System einfriert. Und wir wollen die Leistung des Systems dadurch erhöhen, dass wir immer wieder frisches Wasser nachliefern an die Wärmetauscher. Und das machen wir über dieses Oluit-Rührwerk. Und unsere Idee ist, dass wir da natürlich dafür Strom brauchen, aber der Stromeinsatz bei Weitem viel geringer ist als das, was wir an zusätzlicher Wärme dort produzieren können.
Dafür gibt es den Silberfisch aus der Leipziger Werkstatt. Nach den Tests in der Werkstatt haben Taucher die Stahlkonstruktion mit dem Oluit hier im Heiner See montiert. Unter Wasser, ein paar Meter unter den Bootsstegen. Zwischen den Segelbooten, die hier gerade Winterpause machen, rührt jetzt also der kleine künstliche Fisch. Man hätte auch eine Schiffsschraube nehmen können. Aber durch seine Oluitform braucht der Silberfisch weniger Strom als ein normaler Propellermotor. Und er greift weniger in das Ökosystem ein. In einem UFO ohne Ecken kann sich kein Tier verfangen. Heute wollen die Ingenieure testen, ob die Strömung, die der Silberfisch erzeugt, auch wirklich so weit reicht wie berechnet.
Und zwar wollen wir erstmal ohne den Rest der Technik testen, wie sich die Strömung, die durch diesen Oluit erzeugt wird, ausbreitet. Und das werden wir so machen, dass wir das Wasser einfärben
und dann mittels einer Drohnenüberfliegung die sich ausbreitende Strömungsfahne dann erfassen können per Video und dann im Nachgang die Strömungsgeschwindigkeiten bestimmen können, die wir erreichen können mit dem System.
Heißt, die Ingenieure haben Farbe mitgebracht, die gleich oberhalb des Oloiden ins Wasser geschüttet wird und sich dann entlang der Strömung verteilt. Ein Drohnenpilot ist auch dabei, der aus der Höhe fotografieren soll, wie weit die Farbe sich ausbreitet. Nach wenigen Minuten erstrahlt der Heiner See unter unseren Füßen in einem Giftgrün.
Kommt schon mal.
Gönnsam rein.
Oh ja, ich sehe es. Hier auch, rechts auch.
Da auch.
Sieht richtig giftig aus.
Ja, ist aber absolut ungefährlich.
Die Tests sind erfolgreich. Die Strömung verhält sich wie erwartet. Als nächstes können die Wärmetauscher montiert werden.
Jetzt ist das ja erstmal nur ein Pilotprojekt. Wenn das jetzt klappt, wenn Sie erfolgreich sind und tatsächlich eine neue Technologie haben, mit der sehr viel effizienter Seewärme genutzt werden kann, was würde das denn für die Region bedeuten? Weil die Region ist ja jetzt in ihrer Wärmeversorgung noch extrem abhängig von der Kohle.
Das ist nicht so ganz einfach zu sagen. Die Technologie, die wir hier einsetzen, ist, glaube ich, eher was für kleinerskalige Lösungen. Das, was wir im größeren Maßstab brauchen, das werden andere Technologien sein können. Was aber unser Projekt fürs große Ganze leisten kann, ist einfach zu zeigen, dass es funktioniert, die Wärme aus Tagebauseen sinnvoll für Wärmeversorgungslösungen nutzbar zu machen und dass man dann daraufhin anfängt, sich über größerskalige Lösungen auch Gedanken zu machen und hier Technologien zu entwickeln, die nutzbar sind für Tagebauseen direkt.
Das meint Josef Lotzal auch damit, dass hier ein Stück Geschichte umgedreht wird. Da, wo früher extrem invasiv Energie aus dem Boden gewonnen wurde, könnte in Zukunft klimaneutral natürliche Wärme genutzt werden.
Dieselbe Fläche ist ja vorher schon mal zum Abbau von Braunkohle genutzt worden. Und von daher, aus meiner Sicht, schließt sich da ein Stück der Kreis. Früher haben wir hier eine Nutzung von, sag ich mal, klimaschädlichen Energieträgern gehabt. Und jetzt machen wir das Ganze eben mit einer klimafreundlicheren Technologie. Und für mich wird der Strukturwandel dadurch auch greifbar, dass wir hier was Neues entstehen lassen, was über den Tourismus auch eben langfristig dann wirkt.
Auch hier muss ich zurückdenken. An den selbstfahrenden Flashbus aus Folge 1. Auch dieses Projekt ist eins, das in der Fläche erstmal nicht viel verändert.
Das ist ja jetzt hier auch erstmal ein Pilotprojekt. Das ändert jetzt für die Menschen in der Region nicht so wirklich was, abgesehen von denen, die vielleicht da drüben ihre Villa am anderen Ende bauen. Und die sind jetzt vielleicht nicht die oder die hier in die Ferienwohnungen mal einziehen. Aber für die ganz normalen Menschen ändert das erstmal nichts, oder doch?
Ich glaube, für die ganz normalen Menschen, wenn das die ganz normalen Menschen sind, die sich solche teuren Immobilien in Seelage nicht leisten können, wird es wahrscheinlich tatsächlich über diesen Leuchtturmcharakter erstmal nicht hinausgehen. Leuchtturmcharakter in dem Sinne, dass sie sehen, was technologisch möglich ist und dadurch den eigenen Blick weiten können, vielleicht auch in ihrem Kreis.
Geht es also beim Strukturwandel auch darum, Dinge auszuprobieren, Mut zum Scheitern zu haben?
Wir haben das durchgerechnet und die Ingenieure auf Seiten der Rührwerkshersteller, die Ingenieure auf Seiten der Wärmetauscherhersteller, die sagen alle, ja, das müsste eine ganz gute Lösung soweit sein, nach dem, was wir bisher wissen. Aber wirklich gemacht hat es noch keiner. Und das ist jetzt hier in dem Rahmen des Strukturwandels möglich, weil wir eben diese Unterstützung auch durch die Fördergelder haben, sowas auszuprobieren. Das kann natürlich dann auch so ein positiven Aufbruch mitgeben, zu sagen, wir als Gesellschaft ermöglichen uns solche Probierräume und wissen ganz genau, manche Sachen werden funktionieren und manche Sachen werden nicht funktionieren und haben ein Stück eine Gutmütigkeit auch mit dem Scheitern.
Wie der Flashbus wurde auch dieses Projekt mit Kohlegeldern gefördert. Und ohne Förderung, sagt Josef Lotzal, wäre dieses Projekt nie zustande gekommen, weil das Geld einfach nicht da gewesen wäre.
Was ein bisschen schwierig war, ist, dass wir schon vorher eigentlich ziemlich genau wissen mussten, was wir brauchen, wie viel Geld wir überhaupt brauchen, was wir einkaufen wollen, wie teuer die Materialien sein werden. Und ich bin jetzt nicht mehr so ganz genau sicher, aber das ist 1,5 Jahre her. Das heißt, wir mussten im Grunde genommen 1,5 Jahre in die Zukunft denken und wissen, was in 1,5 Jahren welches Teil, das wir brauchen könnten, kosten wird. Wohl wissend, dass wir auch in dem Planungsprozess noch ganz viele Unsicherheiten drin haben. Also wir machen ja was Neues hier und es ist auch erst während des Tuns klar geworden, was wir genau bauen. Und das war ein Stück die Schwierigkeit. Also,
ist für Sie denn transparent, wer entschieden hat, dass Sie gefördert werden?
Nö. Also was wir wissen, ist, dass bei unserer Förderhöhe das Ganze über das Bundeswirtschaftsministerium gegangen ist. Und dass die im Grunde genommen unser Projekt nochmal geprüft haben und auch nochmal Nachfragen dazu hatten. Aber welche Kriterien jetzt ganz genau wie gewichtet und gewertet wurden und wer diese Entscheidung genau getroffen hat, das ist uns nicht klar.
Wie funktioniert der Strukturwandel hinter den Kulissen? Und was sagt das über den Entscheidungsprozess aus, wenn selbst der Projektleiter nicht weiß, wer entschieden hat, dass sein Projekt gefördert wird?
Wer jetzt in die Region schaut, denkt sich, Mensch, da gibt es in Sachsen-Anhalt gibt's einen Revierbegleitausschuss, in Sachsen gibt es diesen Revierbegleitausschuss, dann gibt es noch Expertennetzwerke, Fachnetzwerke, es gibt JTF-Unterausschüsse und überall gibt es immer so separate Ausschüsse.
Das hört ihr in Folge 9, nächsten Samstag. Vom 21. bis 24. März ist wieder Leipziger Buchmesse. Wenn ihr zufällig auch da seid, kommt doch am Detektor FM-Stand vorbei. Das Team von Nach der Kohle wird auch da sein. Infos zu unserem Programm findet ihr auf detektor.fm/leipziger-buchmesse.de. Nach der Kohle ist eine Produktion vom Podcast Radio Detektor FM und wird gefördert von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Skript und Recherche sind von mir, Joanna Voss. Redaktion: Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. Musik: Tim Schmutzler. Sounddesign: Stanley Baldauf. Besonderer Dank: Katrin Müller von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbauverwaltungsgesellschaft.